Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Recht in Sachsen. Ich bin Fabian Deike. Diesmal geht es um ein Thema, das früher oder später jeden von uns betrifft, über das aber niemand so wirklich gerne spricht. Das Erben. Wir schauen uns heute aber nicht, wie vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast, den klassischen Fall einer Erbschaft an, sondern blicken auf die manchmal doch ziemlich komplexe wie komplizierte Situation von Erbengemeinschaften. Was passiert, wenn man zusammen mit anderen erbt? Welche Rechte und Pflichten kommen auf einen zu? Und wie lässt sich ein Vermögen oder noch schwieriger eine Immobilie unter einer Erbengemeinschaft fair aufteilen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich eine Expertin eingeladen, die ich heute hier zum zweiten Mal im Podcast begrüßen darf. Sie ist Fachanwältin für Familien- und Erbrecht, arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Job und kennt sich insbesondere mit unserem heutigen Thema bestens aus. Diana Wiemann-Große, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Und wie immer zu Beginn der obligatorische Hinweis, diese Folge wird exklusiv präsentiert von der Dresdner Kanzlei Pöppinghaus Schneider Haas, bei der auch mein heutiger Gast, Frau Wiemann-Große, Partnerin ist. Ja, das Erbrecht, ein spannender Rechtsbereich, der aber immer mit einer, na, ich würde sagen, gewissen Schwere behaftet ist. Denn wenn es ums Erbe geht, spielt natürlich der Tod eines Menschen eine zentrale Rolle, beziehungsweise ist auch der auslösende Moment dafür, worüber wir heute reden. Frau Wiemann-Große, vielleicht zum Einstieg. Warum sollte man sich denn trotz allen Schmerzes, die dieses Thema mit sich bringt, mit dem Thema Erben unbedingt beschäftigen?
Also ich sage das immer so, dass man eine Verantwortung für seine Familie, für den Ehepartner, die Ehefrau, für die nächste Generation hat. Ich weiß aus meiner langjährigen Tätigkeit, dass viele das Thema beiseite schieben. Man ist im Hamsterrad, im Alltag drinne, und das Thema Erben ist ein Thema, was man im Alltag eigentlich nicht beleuchten will. Und wir wissen aber nicht, wann wir sterben. Und ich habe viele Mandanten, die da kommen im Erstgespräch und sagen, ich habe ja aber gar nicht vor, jetzt zu sterben. Dann gucke ich sie immer etwas irritiert an und sage, ich auch nicht. Aber wir wissen nicht, wann es uns trifft. Wir wissen nicht, ob wir einen Unfall haben, wann wir die Diagnose vielleicht einer schlimmen Krankheit bekommen. Und wenn nichts geregelt ist, dann ist meistens in der Familie das pure Chaos. Die Kinder sind erbberechtigt, der Ehegatte ist in einer Erbengemeinschaft. Und ich sage immer, man sollte es regeln aus Verantwortung gegenüber den Menschen, die einem eigentlich im Alltag am nächsten stehen.
Jetzt haben Sie das Wort Erbengemeinschaft schon angesprochen. Mhm. Genau über dieses Thema, über diesen Teilaspekt des großen Themas Erbrecht wollen wir heute reden. Zu Beginn vielleicht eine juristische Definition. Was ist denn das überhaupt, eine Erbengemeinschaft? Wer gehört da dazu? Was darf sie und was darf sie vielleicht auch nicht?
Also in einer Erbengemeinschaft sind die Personen verbunden, die nach dem Tode eines Menschen erbberechtigt sind. Und wer erbberechtigt ist, regelt sich oder kann sich nach dem Testament regeln oder nach dem Erbvertrag, also wenn jemand vorgesorgt hat, wenn jemand eine Regelung getroffen hat. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Und gesetzlicher Erbe kann der Ehegatte sein oder ist der Ehegatte, wenn der Erblasser verheiratet ist, sind die leiblichen Kinder des Erblassers, sind bei einer kinderlosen Ehe wiederum die Eltern. Das kann bis zu Geschwistern weitergehen. Also wir haben dann manchmal auf so einer A4-Seite einen Stammbaum, wo wir am Ende erstmal von dieser A4-Seite wissen, wer überhaupt erbberechtigt ist. Und alle diese Erben, das sind in der Regel mehrere Personen, sind, so heißt das dann juristisch, in einer Erbengemeinschaft verbunden. Jetzt zu Ihrer Frage, was sie kann und was sie nicht kann. Also die Erbengemeinschaft oder alle Erben treten an die Stelle des Erblassers und müssen alles, was der Erblasser entscheiden muss, ich formuliere es jetzt mal völlig unjuristisch zu formulieren, gemeinsam entscheiden. Das geht von der Kündigung, von dem Zeitschriftenabo los bis zur Auflösung eines Mietverhältnisses, die Räumung der Mietswohnung und. Also wir haben da das Einstimmigkeitsprinzip und das macht natürlich die Erbengemeinschaft so enorm schwierig. Weil alle Menschen, die in der Erbengemeinschaft verbunden sind, häufig in einer unterschiedlichen Lebenssituation sich befinden. Und es ist ja im Alltag schon schwer, wenn zwei Personen, ob das auf Arbeit ist oder in der Familie ist, einer Meinung sein müssen. Und das ist natürlich dann genauso schwer oder noch schwieriger in Erbengemeinschaften.
Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch einen Satz in einem juristischen Ratgeber gelesen. Und dieser Satz, der war: Das Ziel einer Erbengemeinschaft ist deren Auflösung. Das klingt so wahnsinnig leicht und es klang in Ihrer Antwort gerade eben auch schon so ein bisschen durch. So ganz leicht ist das dann ja offenbar auch nicht. Deshalb die Frage, wie schwer oder leicht ist es denn, dieses Ziel, das Ding dann auch wieder aufzulösen, zu erreichen?
Das hängt natürlich von den Mitgliedern der Erbengemeinschaft ab. Und das hängt natürlich auch von dem Umfang des Nachlasses ab. Also wenn wir jetzt zwei Geschwister haben, die sich super gut verstehen, die ein Konto über 10.000 Euro auflösen müssen, gelingt das häufig. Haben wir aber gerade auch Patchwork-Familien, größere Erbengemeinschaften mit 4, 5, 6 Personen. Ich habe Erbengemeinschaften mit 20, 30, 40 Personen, mit Häusern, vielleicht sogar mit Firmen. Dann ist natürlich die Auflösung der Erbengemeinschaft, und das ist in der Tat das Ziel. Es ist nicht angedacht, dass man in dieser Erbengemeinschaft dauerhaft lebt, weil dann ja der Anteil wieder weiter vererbt wird. Und so blähen sich diese Erbengemeinschaften auf. Ich hatte einen Mandanten, der erzählte mir, der ist in einer Erbengemeinschaft von 120 Mann. Da fragt man sich, wie kann das passieren? Es gibt also ja nicht 120
man kann
Erben.
Eine Mitgliedschaft in einer Erbengemeinschaft weiter vererben.
Richtig. Und da bin ich wieder bei dem Thema Verantwortung. Manche denken, oder ich kenne das wirklich aus dieser alltäglichen Praxis, das ist Standard, da sind Geschwister, 4 Geschwister, denen gehört ein Haus. Die sind in der Erbengemeinschaft nach dem Tod der Eltern und die können sich nicht einigen, wer das Haus übernimmt. Und dann lassen die das einfach so, ich sag mal salopp, dahin dümpeln. Es wird gar nichts geregelt, jeder kümmert sich ein bisschen und das läuft einfach so.
Da greift also nicht der alte Satz, die Zeit regelt das schon, das wird dann eher schlimmer.
Das wird schlimmer, denn wenn jetzt von diesen 4 Geschwistern, die Eigentümer sind von oder Mitglied der Erbengemeinschaft, jeder der 4 Geschwister hat wieder 3 Kinder. Und wenn dann im Prinzip jeder stirbt, dann gehen die Kinder in die Erbengemeinschaft wieder mit den Ehegatten. Und so kommt es zu diesen aufgeblähten Erbengemeinschaften. Wie gesagt, die größte, die ich mal hatte, waren 120 Personen, wo es über mehrere Generationen weiter vererbt wurde, wo dann teilweise einer lebte dann in China, der andere.
Wie erreicht man die Leute denn dann?
Das ist ein Problem, faktisch teilweise gar nicht. Also wenn man nicht weiß, wo die sind und auch nicht auffindbar, diejenigen, so war es in dem Fall, sein wollen, wie man da in China jemanden findet.
Jetzt machen wir gleich mal einen Exkurs. Was ist denn, wenn man jemanden nicht findet? Ist dann irgendwann das verjährt oder überträgt sich das auf andere?
Der ist ja Mitglied der Erbengemeinschaft. Das ist ja kein Anspruch, der verjährt, sondern dem gehört das ja mit. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass man Erbengemeinschaften zeitnah auseinandersetzt. Also die Personen, die wirklich nach dem ersten Erbfall in der Erbengemeinschaft verbunden sind, sollten die Verantwortung übernehmen, da irgendeine Lösung zu finden. Wenn jetzt Erben überhaupt nicht ermittelbar sind, dann gibt's Möglichkeiten mit Nachlass, Verwaltung, Pflegschaft, alles Mögliche, was man dann vielleicht am Anfang angehen kann. Aber das sind natürlich ganz lange, auch teilweise kostenintensive Wege. Und wenn man sich nach dem Tod in so einer Erbengemeinschaft wiederfindet, wo man sagt, die ist mir einfach zu groß, ich will das nicht. Ich habe auch Mandanten, die sagen, ja, da ist Nachlass vorhanden, aber ich will das nicht, das ist mir zu stressig, da mit 40, 50 Leuten in der Erbengemeinschaft zu sein oder manchmal nur mit 4, 5. Dann hat man ja auch die Möglichkeit, das Erbe auszuschlagen. Also niemand wird ja gezwungen, in so eine Erbengemeinschaft einzutreten.
Ist, weil wir vorhin bei Rechten und Pflichten waren, es ist ein Recht auch zu sagen, das ist mir jetzt hier zu kompliziert, ich will das alles nicht.
Da muss man aber das gesamte Erbe ausschlagen.
Also man kann nicht Rosinen picken.
Nee, also weil die Erbengemeinschaft besteht ja über das gesamte Erbe. Man kann jetzt nicht sagen, oh, mir ist jetzt die Erbengemeinschaft für das Haus ein bisschen zu stressig, da schlage ich aus.
Ich nehme nur das Geld vom Konto.
Ich nehme nur das Geld. Und das teile mal halt auf. Das geht nicht, das ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip.
Verstehe. Jetzt sind wir schon in die Konfliktlinien abgebogen. Was sind denn so die häufigsten Konflikte? Ab wann kommen Leute zu Ihnen und sagen, Frau Wiemann-Große, ich habe hier ein Problem mit meiner Erbengemeinschaft?
Die meisten kommen, wenn es eigentlich schon, oder viele kommen, nicht die meisten, aber viele kommen, wenn es schon, und das halt menschlich, gar nicht mal rechtlich, komplett verfahren ist. Also die Erbengemeinschaften auseinanderzusetzen juristisch, wenn alle Erben, ich sag mal, vernünftig mitarbeiten, ist für die Anwälte machbar. Problematisch wird das Ganze, wenn die Erben untereinander, und das erlebe ich immer wieder, ich habe immer mit erwachsenen Leuten zu tun, um die 50, wenn die Eltern mit über 70 versterben. Es kommen aber dann in den Erbfällen so viele Emotionen, teilweise aus der Kindheit auch wieder hoch, dass gesagt wird, ja, also mein Bruder wurde ja schon immer bevorzugt, der hat das bezahlt gekriegt und das. Und ich musste arbeiten gehen. Und dann wird teilweise die gesamte Familiengeschichte emotional, obwohl es rechtlich gar keine Rolle spielt, natürlich irgendwie diskutiert und wir kommen juristisch kaum einen Schritt voran. Also ich hatte wirklich einen Fall, der endete dann vor Gericht in der Mediation. Da haben wir dann insgesamt 2 Termine mit 6 Stunden Mediation beim Landgericht gehabt, ein Bruder und eine Schwester. Beide ganz nette, intelligente Menschen, wo man sagt, warum?
Die aber offenbar irgendwie einen Rucksack mit sich rumgetragen haben. Dinge, die sie nie ausgesprochen wurden.
Absolut. Und wir saßen dann vor Gericht und das war so bezeichnend. Die Mediatorin, also das ist ja dann nicht die Richterin, sondern es ist natürlich eine ausgebildete Richterin, aber die als Mediatorin tätig ist. Und die fragte dann den Mann, warum ist für sie eine Einigung so schwer? Was ist das? Und dann saß da wirklich so ein ganz tougher, kräftiger Mann, der brach plötzlich in Tränen aus und dann kam im Prinzip raus, dass seine Schwester immer, wenn er zum Essen eingeladen hat, zu spät gekommen ist und er das als Missachtung empfand und sein Essen, der hat so gerne gekocht für seine Schwester und die Familie, dann immer kalt geworden ist. Also das klingt so lapidar.
Aber es ist was Aufgetürmtes und das entlud sich in dem Moment.
Richtig.
Wo natürlich eine gewisse Endlichkeit halt auch vorhanden war. Es ist halt, die Eltern waren gestorben und jetzt musste man sich damit auseinandersetzen. Also, es klingt auch so ein bisschen an, wer in einer Erbengemeinschaft drin ist, der wird auch manchmal vor eine Problemlösung gestellt, die er lange vor sich hergeschoben hat. So klingt das gerade ein bisschen.
Ja, und ich sag immer, die Problemlösung hätten die Eltern oder derjenige machen müssen, der vererbt, weil er ja es in der Hand hat.
Na gut, aber in dem Fall ist es ja so, diese Person hat es ja für sich aufgestaut, ist vielleicht auch nicht zu den Eltern gegangen und hat gesagt, mit meiner Schwester komme ich nicht klar.
Richtig, in dem Fall hätte es die Mutter wissen müssen. Also das war schon erkennbar, dass es da äußerst problematisch zwischen den Geschwistern ist. Aber ja, natürlich, genau das ist das Thema, warum die Erbengemeinschaften häufig so konfliktbeladen sind, weil wir es mit Familienmitgliedern zu tun haben, weil wir es mit Geschwistern zu tun haben. Wir haben es in Patchwork-Familien mit Stiefelternteilen zu tun. Und da geht man nicht völlig rational an das Thema ran und sagt, wir machen das so und so, sondern da ist im Prinzip häufig das größte Problem von uns Anwälten, die Emotion und die teilweise auch Familiengeschichte, die wir natürlich dann selektieren müssen und auch sagen müssen, das ist jetzt völlig egal, das ist irrelevant, das ist nicht schön, aber das müssen wir jetzt akzeptieren, das ist so und wir müssen uns aufs Rechtliche konzentrieren.
Und wie ist das beste Vorgehen vielleicht auch? Ich meine, Sie beschreiben das gerade, was eben passiert, wenn es zu spät ist. Mhm. Wir wollen es ja nicht zu spät werden lassen. Also ist es dann vielleicht am besten, dass der Erblasser, also derjenige, der irgendwie ein Testament da verfasst und sagt, das ist mein Hab und Gut und das soll so und so aufgeteilt werden, die einmal alle an den Tisch zu holen, die erben sollen? Oder wie findet das am besten statt?
Also das ist ja der vorgelagerte Zeitraum im Rahmen der Testamentserstellung, dass der Erblasser sich Gedanken macht, wie teile ich das Erbe auf, damit vielleicht nicht diese großen Erbengemeinschaften entstehen. Da haben wir verschiedene Instrumentarien im Erbrecht. Wir müssen nicht alle Personen, die irgendwas bekommen sollen, in eine Erbengemeinschaft zusammenketten, sondern wir können mit Vermächtnissen arbeiten. Wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, um ein bisschen die Person nicht so aneinander zu binden. Und natürlich muss sich der Erblasser oder sollte sich nicht nur mit den rechtlichen Fragen beschäftigen, sondern auch überlegen, wie ist mein Familiengefüge? Was löst die und die Regelung vielleicht aus? Rechtlich kann es egal sein. Aber um auch den Familienfrieden in der nächsten Generation zu wahren, mache ich das mit meinen Mandanten immer so, dass man wirklich auch mal ein bisschen in die Tiefe geht und sagt, wie ist denn das Verhältnis der Geschwister zueinander? Wo sind vielleicht Befindlichkeiten, die wir juristisch nicht berücksichtigen müssen, aber natürlich können, um nach dem Erbfall da nicht irgendein Streit oder bis hin zu einer juristischen Eskalation in Kauf zu nehmen.
Kommt es manchmal vor, dass dann schon sich dann vor dem Zeitpunkt, wo das Erbe dann ansteht, also bevor der Mensch stirbt, sich die Leute dann so in die Haare kriegen und zu ihnen kommen?
Also das menschlich Schwierigste, was ich mal hatte, und das beantwortet dann die Frage, war, dass eine Dame zu mir kam und sagte, es geht um eine Erbengemeinschaft, um den Tod der Mutter. Und da bin ich irgendwie davon ausgegangen, die Mutter ist tot. Und sie kommt zum Gespräch und redet, ja, was mit dem Haus passiert und dass der Bruder das nicht machen darf und das nicht machen darf. Und ich habe in meiner jugendlichen Naivität vorausgesetzt, dass diese Mutter tot ist. Und irgendwann fragte ich, aber ihre Mutter, wann ist denn die gestorben? Nee, die lebt noch. Mhm. Also da hat sich diese Tochter allen Ernstes, obwohl die Mutter noch kerngesund zu Hause war, unheimlich viele Gedanken darüber gemacht, was man nicht mit dem Haus später machen darf, wenn die Mutter tot ist. Also das zu ihrer Frage, dass die sich vorher schon teilweise in die Haare kriegen. Aber das ist natürlich nicht die Masse und das ist auch nicht der Großteil. Also die Mehrzahl der Menschen und der Kinder sagt immer auch in meiner Beratungspraxis, das ist euer Geld, ja, macht damit, was ihr wollt.
Und wie gehen Sie jetzt konkret vor, wenn es einen Konflikt gibt? Sie sagten, da schwingen viele Emotionen mit. Wie klamösern Sie das auseinander?
Na, der erste Schritt und der wichtige ist natürlich, erstmal das rechtlich aufzuarbeiten. Deswegen kommen die Leute ja auch zu mir. Und dann zu sagen, das und das geht und das geht nicht, das ist die Rechtslage. Wenn wir damit aber unsere Arbeit als erledigt ansehen, werden wir im Zweifel keine Lösung finden, weil sich die Fronten ja auf einer ganz anderen Ebene teilweise verhärtet haben. Und dann versuche ich immer auch rauszufinden, was ist denn das Interesse des Mitgliedes, des Bruders, der Schwester in der Erbengemeinschaft? Warum stellt sich derjenige quer? Geht's dem wirklich um diese Rechtsfrage? Also komme ich da weiter, wenn ich ihm die Rechtslage erkläre? Oder steht was anderes dahinter? Und dann bin ich natürlich auch auf die Information zwischenmenschlich von meinem Mandanten angewiesen, ne? Dass die mir, wenn die erzählen, ja, also wir haben uns da schon immer gestritten und da war dieses und jenes. Und da ist man natürlich auch ein bisschen, also ich will nicht sagen Psychologe, Gottes Willen, das sind wir nicht. Aber diesen Bereich müssen wir mit berücksichtigen. Was ist eigentlich das Problem des anderen?
Ich fühle mich gerade ein bisschen erinnert an unser Gespräch, das wir hier im Podcast schon mal hatten. Da haben wir über Ehescheidungen gesprochen. Da hatte ich Sie auch gefragt, müssen Sie nicht eigentlich in Ihrem Job auch manchmal so eine psychologische Komponente haben? Ich fühle mich daran gerade erinnert. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn es um Familie geht, ist das im juristischen Bereich dann nochmal eine zusätzliche Qualifikation, die man irgendwie mitbringen muss? Man muss mit Menschen können.
Man sollte mit Menschen können, genau.
Da gibt es auch welche, die nicht mit Menschen können.
Also es ist jetzt nicht Voraussetzung, aber man sollte als Anwalt und als Anwältin natürlich mit Menschen umgehen können. Man sollte sich auch für das interessieren, was die Menschen zu irgendeinem Schritt bewegt. Weil das ist dann meist auch die Lösung des Problems, wenn man erkennt, welches Problem hat denn jetzt gerade der andere? Ja. Und wenn natürlich ein Anwalt auf der Gegenseite ist, dann ist es auch manchmal gut, zum Hörer zu greifen und mit dem zu reden und zu sagen, also was ist das Thema?
Da ist es natürlich dann auch vom Vorteil, wenn der andere Anwalt aus dem, sag mal, gleichen Holz geschnitzt
ist. Na klar.
Gibt es da auch manchmal Fälle, wo Sie untereinander bei solchen Erbstreitigkeiten, da kann es ja auch mal ganz schnell um ganz viel Geld gehen, auf Granit beißen?
Also ich möchte jetzt mal ein Lob an viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier im hiesigen Raum wirklich aussprechen, dass mit vielen, und ich auch mal den Mandanten auch sage, das ist gar nicht schlimm, wenn der andere auch zum Anwalt geht. Ne? Viele denken, oh Gott, zwei Anwälte ist der extreme Streit. Nein, das muss es nicht sein, sondern wenn da zwei wirklich vernünftige Anwälte sind, die die rechtlichen Probleme kennen, die auch kämpfen für den eigenen Mandanten, aber die vielleicht auch solche Emotionen mal spiegeln, selektieren und man auf einer anderen Ebene wirklich reden kann. Und da haben wir am Telefon, kann man da auch wunderbare Vergleichsgespräche mit Anwälten führen.
Sie deuten es gerade an. Wie oft ist denn das, wenn man es mal grob über den Daumen peilt, von 100 Fällen, wie viele landen vor Gericht und wie viele schafft man es dann doch in einem Vergleich vielleicht zu regeln?
Also mir ist immer ein Vergleich sehr wichtig. Und ich würde sagen, 98 durch einen Vergleich, zwei zu Gericht.
Das klingt zwar danach, dass die Gerichte.
Oder vielleicht 95 zu 5, also bei mir jetzt, ne? Weil ich dann auch immer sage, ein Gerichtsverfahren kostet Geld und das nicht gerade wenig.
Zeit und Nerven.
Es kostet Zeit und Nerven. Und dann ist es natürlich immer gut, wenn wir einen Kollegen auf der Gegenseite haben. Also wenn beide anwaltlich vertreten sind, ist die Chance für einen Vergleich teilweise höher, als wenn einer ohne anwaltliche Vertretung da in seinen Emotionen, ich sag mal, dahin dümpelt. Aber jetzt hat es wieder leider nicht geklappt. Jetzt müssen wir beim Landgericht Essen eine Klage erheben, weil sich halt eine Miterbin völlig querstellt, überhaupt nichts mitmacht, die Ehefrau in zweiter Ehe. Das ist natürlich dann nochmal eine besondere Situation in diesen Patchwork-Familien, wenn zwischen Kindern und Stiefelternteil natürlich die Bindung naturgemäß geringer ist.
In so eine Erbengemeinschaft, Sie sprechen das Wort Patchwork-Familie an, da können ja manchmal Menschen drin sein, die miteinander in ihrem Leben noch nie was miteinander zu tun hatten. Die sind also nicht unbedingt miteinander verwandt. Was ist denn einfacher oder schwerer zu lösen? Fälle, wo sich die Menschen kennen, also wo sie auch eine gemeinsame Geschichte haben, oder Fälle, wo sie eben keine gemeinsame Geschichte haben, das heißt, dass letztlich so eine Konfliktlinie dann ganz klar ist?
Muss ich eine Antwort geben, die natürlich ein bisschen unbefriedigend ist und so typisch für Juristen, es kommt darauf an. Also wenn wir jetzt, der klassische Fall ist, wo es wenig Berührungspunkte gibt, wenn wir eine Patchwork-Familie haben und zum Beispiel der Mann ein voreheliches Kind hatte, noch aus einer anderen Generation, wo wenig Kontakt bestand oder teilweise gar kein Kontakt. Ne? Dann stirbt der Mann, hat kein Testament gemacht, dann erbt natürlich das Kind aus der vorangegangenen Beziehung mit der zweiten Ehefrau. Die haben sich häufig gar nicht gesehen, die kennen sich gar nicht. So. Dann ist es natürlich rechtlich.
Vielleicht wussten sie auch gar nicht voneinander.
Das habe ich auch schon erlebt, genau. Dann ist es natürlich rechtlich relativ klar. Wir haben menschlich auch nicht das Problem, dass da irgendwelche großen Befindlichkeiten teilweise existieren, weil sie sich nicht kennen. Aber wir haben natürlich dann gerade bei dem vorehelichen Kind häufig natürlich einen Schmerz, eine Traurigkeit, dass mit dem Vater kein Kontakt bestand. Und auch das merke ich in den Erbengemeinschaften. Da kommen gestandene Frauen und Männer, die dann sagen, ich will das Geld eigentlich gar nicht, was mir zusteht von meinem Vater. Ich will es gar nicht, ich brauch's nicht, mir geht's gut. Aber ich bin einfach so enttäuscht, dass mein Vater sich nie um mich gekümmert hat. Der Vater sieht es natürlich anders, der sagt, das hat die Mutter nicht zugelassen. Also wir haben dann andere Emotionen und wir haben dann natürlich, wenn die Leute sich gar nicht kennen, und das ist in so einer Konstellation dann häufig der Fall, auch natürlich schlechtere Vergleichsmöglichkeiten, weil gerade eine menschliche Beziehung, die häufig auch wichtig ist, um einen Vergleich zu schließen, um nachzugeben, auf den anderen zuzugehen, halt nicht besteht.
Das klingt ja so ein bisschen danach, dass eher die sich nicht so gut kennen. Das sind dann die 5 Fälle, die vor Gericht landen.
Jetzt, wo ich die Klage jetzt rausgeschickt habe vor wenigen Tagen, das war ja wieder eine Patchwork-Familie, wo eine Einigungsbereitschaft auf beiden Seiten sich etwas in Grenzen hält.
Jetzt sind Sie schon konkret bei Fällen. Was ist denn so ein Fall, der Ihnen, ich sagte eingangs, Sie machen das seit ein bisschen über 20 Jahren, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also der mich menschlich am meisten auch begleitet hat und auch zum Nachdenken gebracht hat, das war aber jetzt schon, glaube ich, 10 Jahre her. Da kam ein Mandant, super Verhältnis zu seinem Sohn, und die Mutter des Mandanten ist gestorben, also die Oma des Sohnes. Und es war ein gewisses Vermögen bei der Familie da, und da hatte mein Mandant seiner Mutter noch gesagt, du komm, das Haus, was dir gehört, vererb das nicht mir alleine, das macht erbschaftssteuerlich keinen Sinn, sondern vererbe die Hälfte meinem Sohn. Also dass meinem Mandanten die Hälfte gehört und die andere Hälfte dem Sohn, und das machte auch die ältere Dame und verstarb mit so einem Testament. Also wir reden über eine intakte Familie, das war auch das Geburtshaus meines Mandanten, um was es ging. Und nach dem Tode der Mutter war in der Erbengemeinschaft jetzt natürlich mein Mandant und sein Sohn verbunden. Und dann fiel dem Sohn, und da ist immer der Einfluss von außen das Entscheidende, plötzlich ein, ich will Geld. Und wie komme ich zu Geld? Indem ich natürlich das Haus im Zweifel jetzt zu Geld mache. Der wollte ausgezahlt werden. Mein Mandant war auch bereit auszuzahlen. Der hat ein Gutachten erstellt. Und der Sohn hat gesagt, das reicht mir nicht. Ich will mehr als wie die Zahl des Gutachters jetzt ausweist. Es war auch aber finanziell gar nicht mehr machbar. Also es war nicht mehr stemmbar, was der Sohn wollte. Es gab auch keine Einigung, also der bestand auf seiner exorbitanten Forderung. Und jetzt kommt halt das Riesenproblem, mein Mandant konnte nicht auszahlen, wollte auch nicht mehr auszahlen. Und dann leitete der einfach die Teilungsversteigerung ein, was rechtlich möglich ist. Und wir bekamen halt, das war irgendwo in Nordrhein-Westfalen, einen Beschlagnahmebeschluss des Gerichtes. Und dann sollte das Ganze in die Teilungsversteigerung gehen. Wir haben es dann wirklich mit aufwendigen Verhandlungen noch hingekriegt, eine Lösung zu finden. Aber das war schon ein Punkt, wo ich dachte, oh, das Geburtshaus des eigenen Vaters in die Teilungsversteigerung zu geben, obwohl der Vater auszahlen will, aber man einfach nicht genug kriegt. Und das war, und das ist mir auch nochmal wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, viele denken dann, das machen meine Kinder nicht. Und das hofft man natürlich, dass es die eigenen Kinder nicht machen. Wir haben aber in fast 99% der Fälle ist das entscheidende Kriterium der Einfluss von außen. Das sind Schwiegerkinder, was auch immer, wo natürlich eine Beeinflussung erfolgt, wenn die eigenen Kinder, ist man irgendwann ja nur noch die Herkunftsfamilie. Die leben mit ihren eigenen Kindern, mit ihrer Frau, mit ihrem Mann in einer eigenen Familie. Und das ist häufig dann der Grund, warum man das Erbe zu Geld machen will. Mhm. Weil, und das, ich will gar nicht schlecht über die Kinder reden, überhaupt nicht, das ist gar nicht das Thema. Man immer dann, wenn man das meiste Geld braucht, wenn man auf das eigene Leben zurückguckt, hat man das wenigste.
Zwei Fragen zu dem Fall. Wie hätte der Mann das verhindern können, dass der Sohn da jetzt dann so eine Forderung stellen kann und da so drinsteckt oder drinsteht? Und das andere ist, so eine Teilungsversteigerung, ich hoffe, ich habe es korrekt wiedergegeben, kommt man dann mit so einer Teilungsversteigerung schlechter weg, als wenn man jetzt einen begutachteten Wert hat?
Also erstmal zu Ihrer ersten Frage, wie das der Mandant hätte verhindern können, indem er seiner eigenen Mutter nicht nett gemeint eingeredet hat, ihr halbes Haus dem eigenen Sohn zu vermachen. Ne? Dann hätte er es verhindern
also
können.
Also eine klassische Erbfolge zu machen, erst ich und ich kümmere mich dann um meine Kinder.
Zum Beispiel. Das hatte aber steuerliche Gründe, was auch sinnvoll war. Und es sprach eigentlich auch nichts dagegen. Man hätte da noch die Teilungsversteigerung ausschließen können in dem Testament. Also man hätte das schon.
Ach, man kann auch so eine Versteigerungsregel,
richtig,
kann man alles ausschließen.
Man kann das auch, man kann das auf Zeiträume begrenzen. Also hätte sich die ältere Dame an ihrem Wohnort vielleicht einen Anwalt gesucht, in Erbrechtsanwalt und sich hätte beraten lassen, wäre das glimpflicher abgelaufen.
Also auch hier der Punkt, wenn man, sag mal, eine Masse hat zu vererben, einen gewissen Wert hat, lohnt es sich dann doch schon, einen Anwalt drüber gucken zu lassen und nicht einfach für sich selber was aufzuschreiben.
Bitte immer. Immer. Es hat ein Richter vom Bundesgerichtshof einen sehr schönen Satz gesagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unser Erbrecht, also damit meint er diejenigen, die einfach so ein Testament zusammenschreiben. Unser Erbrecht ist hochkompliziert, mit weitreichenden Auswirkungen, auch noch aus einer ganz anderen Zeit kommend. Das kennt das Thema Patchwork-Familie gar nicht. Ne? Das kennt das Thema nicht die Lebensgemeinschaft überhaupt nicht. Und also bitte immer einen Fachanwalt, eine Fachanwältin sich nehmen, sich beraten lassen, genau diskutieren, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, weil man regelt das gesamte Vermögen, was man hat, über mehrere Generationen. Also das ist eine Aufgabe, wo man nicht nur ein Haus kauft oder nicht nur ein Auto kauft, sondern das gesamte Vermögen teilweise über zwei Generationen.
So, und jetzt hatte ich Sie unterbrochen bei der
Teilversteigerung. Und die zweite Frage ist mir jetzt nämlich entfallen, genau.
Also was diese Teilversteigerung, was das genau ist und warum der Mann in dem Fall dann schlechter damit gekommen ist.
Weil er das Haus verloren hätte. Also die Teilungsversteigerung heißt ja, ich sage jetzt mal salopp, das Haus geht unter den Hammer. Natürlich kann mitgesteigert werden, aber das Haus geht unter den Hammer. Und warum wird das eingesetzt? Das ist ein reines Druckmittel. Das ist häufig ein reines Druckmittel. Natürlich kommt man im freihändigen Verkauf besser und es gibt und
Das war die Frage, die sich für mich anschloss. So eine Versteigerung kann man ja auch Pech haben und das geht dann unter einem viel geringeren Wert,
richtig,
als dem Marktwert raus.
Richtig. Man kann das aber an diesem Beispiel, was ich jetzt in der Kanzlei hatte, aber sehr gut erklären, warum das eingeleitet wird. Es gibt Punkt 1 in der Erbengemeinschaft erstmal keinen Anspruch, dass man zum gewissen Marktwert die Immobilie von einem anderen übernehmen kann. Also viele sagen meiner Mandanten, ich bin in der Erbengemeinschaft und ich will das Haus übernehmen. Ich lasse das begutachten, Wert 600.000, mir gehört die Hälfte, die andere Hälfte zahle ich dem Miterben aus, 300.000. Wenn dann die Miterben sagen, nein, ich bin mit den 300.000 nicht einverstanden, ich will 400. dann kann derjenige, der das Gutachten erstellt hat, machen, was er will. Es gibt keinen Anspruch, dass man zum Verkehrswert die Immobilie übernehmen kann.
Wenn sich nicht alle einig sind. Jetzt sind sich nicht alle einig und so ein Haus steht ein, zwei, drei meinetwegen auf vier Jahre rum. Das muss ja bewirtschaftet werden. So, da kommt ein Sturm, es fallen vielleicht Dachziegel runter. Wer kommt denn für sowas auf? Also für die normale gebräuchliche Bewirtschaftung. Da rede ich noch gar nicht über einen Fußweg, der vielleicht vor dem Haus lang geht, wo im Winter geschippt werden muss und etc. Da gibt es ja total viele Pflichten, die mit so einem Haus verbunden sind. Wie läuft das in einer Erbengemeinschaft ab? Ist dann derjenige, der da auf der Bremse steht, derjenige, der ran muss, Schnee schippen, oder müssen das dann alle machen?
Das wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist nicht so. Sondern das sind alle Erben entsprechend der Erbquote. Und wenn man mal durch Dresden läuft oder jeder in seinem eigenen Wohngebiet, da sieht man vereinzelt zwischen schönen Häusern alte, runtergekommene, leerstehende Häuser. Und wenn man sich da mal kundig macht, sind das genau häufig diese Erbengemeinschaften, die entweder A zu groß sind, man Erben nicht findet oder man sich nicht einig wird. Aber es trifft im Prinzip alle Erben.
Und jetzt steht so ein Haus meinetwegen gerade leer. Man einigt sich nicht drauf, dass man es zu einem bestimmten Wert verkauft. Jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen, solange wir uns nicht geeinigt haben, einigen wir uns wenigstens darauf, das Haus zu vermieten. Geht sowas?
Das geht natürlich. Wenn sich alle Miterben einig sind, dass das Haus vermietet wird, ist das überhaupt kein Problem.
Und wie funktioniert das dann? Wer ist der Vermieter?
Was die ist Erbengemeinschaft dann? Ist dann wieder der Vermieter. Das Problem ist halt, warum es häufig scheitert und damit dann auch häufig die Vermietung scheitert. Wenn wir jetzt drei Miterben haben, sagt vielleicht die eine Miterbin, ich will einziehen, die zweite, ich will vermieten und die dritte sagt, ich will verkaufen. Also wir haben häufig die Probleme, wenn wir bei der Nutzung der Immobilie unterschiedliche Vorstellungen haben.
Und wenn es jetzt einer nutzen möchte, müsste er dann den anderen auszahlen entsprechend?
Müsste er entweder, also müssten alle damit einverstanden sein, dass er drinnen wohnt und eine Miete bezahlt. Daran scheitert es auch häufig, weil die sagen, ich will jetzt im Prinzip das Geld aus dem Verkehrswert. Und dann müsste ausgezahlt werden. Und dann sind wir wieder bei dem Streit, wie viel wert ist das Ganze? Kann ich überhaupt auszahlen? Es klingt immer so leicht zu sagen, ich zahle den anderen aus. Aber wenn wir bei den Immobilienwerten über eine Auszahlung reden, dann sind das jetzt nicht 10.000, 20.000 Euro.
Nee, da gehen wir die 100.000.
Richtig. Und die muss man ja erstmal haben.
Jetzt mal andersrum. Möchte ich als einer der Erbenden, dass genau das nicht passiert. Welche Möglichkeiten zum Druck ausüben habe ich denn da?
Wenn der Erbfall schon eingetreten ist.
Wenn der Erbfall eingetreten ist und sich da jemand im Prinzip in Anführungsstrichen querstellt und partout nicht zu einem gemeinschaftlichen Willen kommen möchte.
Die Möglichkeiten sind begrenzt, wenn wir in der Erbengemeinschaft, also derjenige, der sich querstellt, wenn das jemand ist, der wirklich in eine Teilungsversteigerung gehen würde. Natürlich kann man den Erben an seine Pflichten erinnern. Man kann den Erben daran erinnern, der bremst, dass er für alle Kosten jetzt mitverantwortlich ist. Man kann dem die Rechnung zuschicken. Man kann den an den Schneedienst erinnern im Winter. Also, aber das sind alles, ich sage immer, so ein stumpfes Schwert. Denn wenn derjenige, der sich querstellt, dann sagt, dann gehe ich in eine Teilungsversteigerung. Und es gibt jemanden, also meistens sind die erpressbar, die das Haus halten wollen.
Die sind bereit für Kompromisse.
Die sind erpressbarer, also das ist jetzt kein juristischer Begriff, sondern eher in dem Kontext ein psychologischer und menschlicher, weil die natürlich für mehr Kompromisse bereit sind.
Was natürlich bedeutet, Erpressbarkeit etc., das sind so schwere Worte, dann das geht schon wieder in Richtung Streit und das möchte man ja eigentlich auch nicht haben. Jetzt haben wir schon vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt über den Wert gesprochen, den so ein Haus haben kann. Wie wird denn das genau ermittelt? Gutachten ist vorhin schon gefallen. Kann da jeder ein Gutachten erstellen lassen? Reicht da eins? Wie macht man das?
Also wenn sich alle einig sind, reicht natürlich eins. Wenn alle sagen, das ist jetzt der Wert. Wenn der eine Miterbe sagt, nee, das ist aber ein falsches Gutachten. Ich gehe davon aus, der Wert ist höher, kann er ein Gegengutachten erstellen. Und wir haben ja bei den Gutachten, und das ist natürlich immer ein Thema, wir haben nie den richtigen Wert. Ein Gutachten hat immer Toleranzen, also 20% nach oben und nach unten. Also wir reden über Toleranzgrenzen teilweise von 40% beim Gutachten, was dann immer noch richtig ist. Also es gibt nicht den richtigen Wert, es gibt eine Größenordnung und dann liegt es an den Erben, sich vielleicht auf eine Summe zu verständigen.
Und gibt es noch irgendwelche Fallstricke bei solchen Gutachten?
Na, man sollte darauf achten, dass das ein Profi macht. Also ich habe Mandanten, die kommen da mit irgendwelchen Zetteln vom Kreditinstitut, wo der Beleihungswert draufsteht. Das ist natürlich überhaupt nicht brauchbar. Vielleicht ein, oder sollte vielleicht auch ein vereidigter Sachverständiger sein, also mit einer gewissen Fachkompetenz. Wenn Streit zwischen dem Erben besteht, damit wirklich klar ist, das hat sich jetzt ein Profi angeguckt.
Ja. Das im
Prinzip, und dann lieber mal einen alle Euro mehr investieren. Auf eine,
genau, dass alle sich irgendwie auf eine professionelle Meinung stützen können und sagen, das hast du jetzt nicht mit deiner Bank ausklamüsert, sondern das ist jetzt tatsächlich jemand, der als dritter, externer, als unabhängiger drauf geschaut hat. Okay.
Und vielleicht noch ein psychologischer Aspekt, den ich dann immer gerne mache, dass nicht ein Erbe ein Gutachter aussucht, sondern dass sich vielleicht alle zusammen hinsetzen.
Na, das kann dann wieder schwer werden, wenn es wieder 120 sind.
Richtig, aber wenn man so 3, 4, weil wenn jetzt einer sagt, ich habe einen Gutachter gefunden, dann ist bei den anderen meist schon wieder, oh, haben die jetzt gemoschelt, sondern das alles transparent und offen gestalten.
So, und jetzt gehen wir von dem Fall aus, gibt keinen Streit, so ein Verkauf gelingt. Was ist dann? Da kriegt man ja auf einmal im besten Fall eine ganze Menge Geld. Wie sieht das mit Steuern aus? Was muss man da beachten? Und gibt es vielleicht auch sowas wie eine Altersgrenze? Es kann ja auch jemand erben, der minderjährig ist. Wie sieht's denn da aus? Also was gibt's für Dinge, die man beachten muss, wenn so ein Verkauf einer Immobilie tatsächlich reibungslos und schiedlich friedlich gelingt?
Also die Aufteilung des Verkaufserlöses erfolgt nach den Erbquoten. Also das Haus ist ja nur ein Bestandteil der gesamten Erbmasse. Also man muss die Erbquoten bestimmen und entsprechend der Erbquote wird der Verkaufserlös dann aufgeteilt. Also minderjährige Kinder können genauso erben wie 90-Jährige erben. Verwalten tun das dann natürlich nicht die Kinder selbst, sondern es verwalten die Eltern des Kindes. Wenn man jetzt als Erblasser, das haben wir oft in Patchwork-Familien, dann sagt, ich möchte nicht, aber dass der Papa meines Kindes meinen Nachlass verwaltet, von dem ich getrennt bin, dann hat man auch die Möglichkeit, im Testament eine Regelung aufzunehmen und dem Elternteil, dem Leiblichen, das Sorgerecht für den Fall zu entziehen und eine Vertrauensperson einzusetzen.
Gibt ja auch so einen Nachlassverwalter, gibt's ja auch.
Das ist was anderes, aber sowas Ähnliches. Okay. Ne? Das ist dann ein Pfleger, der für das Kind, für diesen Nachlass eingesetzt wird und der dann nur den Nachlass desjenigen verwaltet, damit das halt der Ex oder die Ex nicht macht für das Kind. Das steht dahinter. Worauf man achten sollte, und da bin ich beim Thema Steuern. Ich habe Mandanten, also A, holen wir immer die Steuerberater dann mit ins Boot, weil ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Da hat ja nicht jeder einen Steuerberater. Da fängt's
genau,
an.
Dann können wir auch aus unserem Netzwerk jemanden damit ins Boot holen, wenn da ein erheblicher Nachlass vorhanden ist. Die Steuerfreibeträge bei den leiblichen Kindern liegen pro Kind bei 400.000. Also wenn wir jetzt 2, 3 Kinder haben, dann kommen wir schon mal mit 400.000 mal 3 ein bisschen hin. Es gibt dann Besonderheiten im Steuerrecht. Wie gesagt, das machen dann immer die Steuerberater. Was mir aber wichtig ist, weil ich habe das häufig unter Geschwistern, die wollen bei der Aufteilung des Nachlasses von der Erbquote abweichen. Also weil sie sich einig sind. Ne? Ja. Die sagen von mir aus, der Vater hat ein Haus und eine Eigentumswohnung vererbt. Und dann sagen die, du, Kind 1 kriegt das Haus und der Bruder soll die Eigentumswohnung kriegen, weil er da vielleicht drinnen wohnt und die Schwester will in das Haus einziehen. Das ist steuerlich natürlich hochgradig gefährlich.
Okay.
Wenn wir, und das ist ein großer Fallstrick, wenn wir nämlich in der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft von den Erbquoten abweichen, die ja 50-50 sind, wenn wir kein Testament haben, und der eine bekommt das Haus, der andere die Eigentumswohnung, und wenn das Haus jetzt doppelt so viel wert ist wie die Eigentumswohnung, dann hat derjenige, der die Eigentumswohnung bekommt, der Schwester einen Betrag X ja geschenkt. Und unter Geschwistern gibt es einen Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro.
Und wenn das Haus doppelt so viel wert
dann
ist, flattert dann,
sind wir da locker
drüber,
mit rein. Dann flattert ein Steuerbescheid rein mit der Schenkungssteuer. Das heißt, man muss bei der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft genau arbeiten, dass es immer anhand der Erbquote aufgeteilt wird. Und deswegen.
In so einem Fall, wie macht man das dann? Aber der Wert des Hauses ist ja so. Und wenn man sich so einigen möchte, dass der eine das Haus und die Wohnung bekommt, weil es eben lebenspraktische Dinge hat, dem zugrunde liegen, dann kommt man ja schwer drum rum.
Da sage ich was Provokatives. Das hätte ja der Vater oder die Mutter im Testament machen können. Nach dem Erbfall haben wir da nur begrenzte Möglichkeiten.
Das heißt, wenn das testamentarisch festgelegt ist, die Quote lautet so, keine Ahnung, das ist dann 30, 70, Wohnung 30, Haus 70 und das ist dann okay? Und
genau, man würde dann im Prinzip sagen, die Kinder erben jeweils zur Hälfte und ohne Anrechnung auf die Erbquote als Vorausvermächtnis bekommt Kind 1 das Haus, das Kind 2 die Eigentumswohnung und da gibt es keine Ausgleichszahlung.
So, und jetzt haben wir schon mal verstanden, warum es vielleicht doch wichtig ist, einen Anwalt zu befragen oder zumindest eine Expertenmeinung einzuholen, wenn man so etwas aufstellen möchte, sein Erbe. Denn auf so eine Idee zu kommen, dass man eine Quotenregelung ja letztlich machen kann, die so speziell ist, wie in dem Fall beschrieben, finde ich sehr wichtig und interessanten Aspekt.
Also wir können, und das ist wirklich wichtig, im Testament haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten juristisch. Mhm. Wir haben einen relativ großen Instrumentenkoffer, mit dem wir wirklich arbeiten können. Wenn derjenige kommt und sich des Problems bewusst ist und sagt, ich hole jetzt einen anwaltlichen Rat ein, weil es nicht lapidar ist, ein Testament zu errichten, dann können wir wirklich den Familienfrieden und vor allem auch die Wünsche, die individuellen Wünsche umsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, können wir nach dem Erbfall nur noch begrenzt handeln oder entscheiden handeln, können wir natürlich, aber auf die individuellen Wünsche eingehen.
Das klingt schon mal nicht nach, ich mache die Schublade auf und schreibe das mal alles gemütlich auf. Das ist schon eine andere Nummer. Vielleicht noch einen speziellen Begriff, den ich auch in der Vorbereitung auf das Gespräch aufgegriffen habe. Das war auch in Bezug auf dieses ganze Thema Immobilienverkauf. Das Wort Spekulationssteuer habe ich da gelesen. Was ist das denn? Das klingt ja weniger nach irgendwie Erbschaftsregelungen. Das klingt mehr nach Börsenhandel. Was ist denn eine Spekulationssteuer?
Die Spekulationssteuer haben wir häufig im Familienrecht zu beachten. Also fast mehr. Das heißt eigentlich Folgendes. Der Gesetzgeber hatte vor Augen, wenn jemand mit Immobilien spekuliert, also kauft und verkauft, dass dann die Gewinne versteuert werden. Also dass man schaut, wie hoch waren die Anschaffungskosten im Zeitpunkt des Kaufes und wie hoch ist der Verkaufserlös, jetzt vereinfacht formuliert, im Zeitpunkt des Verkaufes innerhalb einer 10-Jahresfrist. Wenn man also innerhalb einer 10-Jahresfrist eine Immobilie verkauft, wird die Spekulationssteuer immer geprüft. Das gilt nicht nur, wenn man 5 Immobilien verkauft, sondern das gilt auch, wenn man das Eigenheim verkauft innerhalb der 10 Jahre. Und da holen wir immer, wenn wir diese Veräußerung innerhalb der 10-Jahresfrist haben, immer den Steuerberater mit dazu, der wirklich prüft, ist das ein Fall für die Spekulationssteuer? Es gibt dann wieder eine Befreiung oder Ausnahmen, wenn man vorher in der Immobilie gelebt hat und es müssen halt der Veräußerungserlös wieder geringer sein als die Anschaffungskosten. Also das sollte immer von dem juristischen Berater mit berücksichtigt werden, denn wenn das außer Acht gelassen wird, dann ist es etwas problematisch im Nachgang.
Also auch durchaus ein sehr wichtiges Instrument, das man auf dem Zettel haben sollte, wenn man sich dem Thema nähert. Frau Wiemann-Große, das war jetzt für mich ziemlich viel Input. Ich denke, für jeden, der zugehört hat, auch. Wir haben gehört, was die Schwierigkeiten, aber auch die klaren Regeln in einer Erbengemeinschaft sind. Und insbesondere haben wir darauf geblickt, welche Fragen sich bei Erbschaften mit Immobilien stellen. Eine abschließende Frage hätte ich jetzt noch, eine eher persönliche. Wenn Sie sich manchmal die Streitigkeiten so anschauen, mit denen Sie Ihre Mandanten herumtragen, das ist ja manchmal höchst emotional und aufreibend, haben wir vorhin schon gehört. Wie schaffen Sie es denn selbst für sich, das nicht so nah an sich heranzulassen? Oder anders, wie schalten Sie von solchen schweren Themen und Tagen, die Sie da manchmal erleben, eigentlich ab?
Also das muss man, weil sonst hilft man den Mandanten auch nicht. Und was mich am meisten abschalten lässt, ist dann der Erfolg in den Verfahren. Damit meine ich nicht den juristischen, dass man vor Gericht gewonnen hat, sondern damit meine ich, wenn es gelingt, außergerichtlich eine Lösung zu finden, weil es liegt ja auch mit in unserer Hand, diese zerstrittene Erbengemeinschaft vielleicht irgendwie wieder an den Tisch zu bringen und den Menschen ein bisschen Lebensqualität zurückzugeben. Weil ich merke das auch von Mandanten, die natürlich sagen, wenn ich dann schon Pöppinghaus, Schneider, Haas in dem Absender bei der E-Mail lese, da kriege ich schon Herzflattern. Aber natürlich müssen wir ansonsten abschalten und sagen, das ist jetzt nicht unser Privatbereich.
Also das klingt danach, Sie sind ein Freund von Happy Ends, also wenn etwas dann gut zu Ende geht, sie einen Erfolg sehen können. Ich hätte jetzt übrigens erwartet, dass sie sagen, ich höre einen Podcast an, wenn ich abschalten möchte.
Aber oh, das tut mir jetzt leid.
Vielleicht hören Sie sich das Gespräch von uns ja nochmal an. Genau. Also ich habe das Gespräch sehr genossen, es war wunderbar.
Vielen Dank
für die vielen Informationen, die Sie hier gegeben haben. Diana Wiemann-Große war das, Fachanwältin für Familien- und Erbrecht von der Kanzlei Pöppinghaus Schneider-Haas. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit geht diese Folge zu Ende. Danke auch jedem, der hier zugehört hat. Und vielleicht noch als Hinweis, wenn Sie das noch nicht gemacht haben sollten, dann empfehle ich es Ihnen jetzt. Abonnieren Sie Recht in Sachsen bei Spotify, Amazon, Apple Music oder wo auch immer Sie diesen Podcast gerade hören und gefunden haben. Das wäre super für uns und für Sie, weil Sie dann auch garantiert nicht die nächste Folge verpassen. Und bis zu der sage ich Ihnen alles Gute. Tschüss.